entsprechend der Schwere der Zeit und des Geschehens wählen wir heute Abend oder ja, lassen wir uns so führen, ein Thema näher anzusehen, ein Wort aus Jeremia 21. Es lautet: Der Weg des Lebens und der Weg des Todes. Habe ich hier darüber schon mal gesprochen?
Nein.
Überaus gewaltig an Vorbildung fällt es nicht, um das Einmalige, sogar für uns Gläubige ganz schwer Verständliche in diesen Zusammenhängen des Wortes Gottes entgegenzunehmen. Wir haben gesagt, Jeremia 21. Jeremia 21, Verse 8 bis 10. Ja. Und zu diesem Volke sollst du, Jeremia, sagen: So spricht Jehova, siehe, ich lege euch den Weg des Lebens vor und den Weg des Todes. Jetzt denken wir ja, den kennen wir ja. Ne? Der Weg des Lebens, was doch, ich sehe genug. Gut, ja. So denken wir, wunderbares Thema, uns eigentlich haben wir gar nicht mehr nötig, uns damit zu befassen. Vers 9, Situation hier, Jerusalem bereits von Heeren Nebukadnezars belagert. Jetzt, was soll Jeremia den Fürsten von Jerusalem, dem König und dem Volk sagen in dieser Situation? Ich würde das Ding in Ruhe lassen. Ja? Ja? Aha, so. Vers 9. Wer in dieser Stadt bleibt, wird sterben. Jerusalem. Durch das Schwert und durch den Hunger und durch die Pest. Wer aber hinausgeht, zu den Chaldäern überläuft, die euch belagern, wird leben, und seine Seele wird ihm zur Beute sein. Worin besteht hier der Weg des Lebens? Wer ins Lager des Feindes geht, das heißt sich nach Leib, Seele und Geist den Chaldäern, die Jerusalem belagern, übergibt. Das ist hier der Weg des Lebens. Wir werden langsam, aber sicher heute Abend merken, das geht uns nicht nur sehr viel an heute, sondern heute hat
die aktuelle Stunde geschlagen, wo wir diese Dinge wissen müssen. Und in unheimlichen Situationen, wo auch wir Frommen nicht mehr durchschauen könnten. Noch die Haltung beziehen können, die jetzt für uns dann das Richtige ist. Wird seine Seele zur Beute haben. Vers 10, denn ich habe mein Angesicht wieder diese Stadt gerichtet, zum Bösen und nicht zum Guten, spricht Jehova. Sie wird in die Hand des Königs von Babel gegeben werden, und er wird sie mit Feuer verbrennen. Und zu dem Hause des Königs von Juda sollst du sagen, höret das Wort Jehova, Haus David, so spricht Jehova. Haltet jeden Morgen Gericht und befreiet den Beraubten aus der Hand des Bedrückers, damit mein Grimm nicht ausbreche wie ein Feuer und unauslöschlich brenne wegen der Bosheit eurer Handlungen. Siehe, ich will an dich, du Bewohnerin des Tales, des Felsens, der Ebene, spricht Jehova. Die ihr sprechet, wer wird wieder uns herabsteigen? Wer wird in unsere Wohnungen kommen? Und so weiter. Das ist das Ausgangswort in Jeremia 21. Das geschah zur Zeit der ersten Phase der Zerstörung und der Wegführung. Nebukadnezar kam zeitlich in drei Phasen. Wir schlagen noch auf Jeremia 27, Vers 6, 8. Und 11. Jeremia 27, Vers 6. Und nun habe ich, Gott, alle diese Länder in die Hand Nebukadnezars, des Königs von Babel, meines Knechtes gegeben. Oh, wird immer schöner. Immer unheimlicher, immer unverständlicher. Meines Knechtes gegeben. Vers 8. Und es wird geschehen, die Nation und das Königreich, welche ihm, Nebukadnezar, dem König von Babel, nicht dienen und ihren Hals unter das Joch des Königs von Babel nicht geben wollen, selbige Nation, spricht Jehova, werde ich heimsuchen mit dem Schwerte, mit dem Hunger, mit der Pest, bis ich sie durch seine Hand aufgerieben habe. Vers 11, die Nation aber, welche ihren Hals unter das Joch des Königs von Babel bringen und ihm dienen wird, die werde ich in ihrem Lande lassen, spricht Jehova. Und sie wird es bebauen und darin wohnen. Was sollen wir hierzu sagen? Geht uns nichts an. Wir haben das Neue Testament. Wir haben die Erlösung in Christus. Wir kennen einen besseren Weg des Lebens. Und dergleichen mehr. Tatsache, sind aber diese Worte. Die letzte achte Zahl. Vers 12 in Kapitel 27. Noch einmal. Jeremia redet zum König Zedekia. Bringet eure Hälse unter das Joch des Königs von Babel und dienet ihm und seinem Volke. So werdet ihr leben. Warum wolltet ihr, du und dein Volk, durch das Schwert und so weiter, sterben, wie Jehova über die Nation geredet hat, welche dem König von Babel nicht dienen will? Und höret nicht auf die Worte der Propheten, die zu euch sprechen und sagen, ihr werdet dem König von Babel nicht dienen, denn sie weissagen euch Lüge. Denn ich habe sie nicht gesandt. Noch Vers 17. Höret nicht auf sie, dienet dem König von Babel, so werdet ihr leben. Dürfen wir einfach einmal das zur Kenntnis nehmen? Einfach, damals war es so und so geschah es. Wir wissen aber gleichzeitig, was dieser Nebukadnezar für ein Mann war, der sich so erhob, eines Tages dann, gerade wegen seiner Größe, erhob gegen Gott. Und zwar mit dieser Messenheit, dass er dann einem einmalig unverständlich und unbarmherzigen Gericht übergeben wurde, ausgestoßen wurde und dann Vieh und so weiter, 7 Zeiten lang. Und dem soll nun das auserwählte Volk Israel dienen, wenn sie leben wollen, im Lande zurückbleiben wollen und den Tempel nicht zerstören lassen wollen. Seltsame Dinge. Ne? Nun, diese ganze einmalige, anstößige Angelegenheit, ne, bildet nun nicht nur einen Bestandteil des Ratschlusses Gottes. Ich brauche ja nicht die Frage zu stellen, von allem, was existiert und allem, was geschieht, welche Dinge gehören da, sind nicht ein Bestandteil des Ratschlusses Gottes? Fällt ein Sperling vom Dach? Ohne? Nein. Ein Haar von unserem Haupt? Nein. Zuerst, liebe Geschwister, tun wir gut uns jetzt einmal einfach, wir haben das als Wort Gottes zur Kenntnis genommen jetzt, ne? Und einmal sagen von Herzen, Herr, schwer verständlich, aber wir beugen uns darunter, dürfen wir wissen. Du hast es damals für die Zeit, die Verhältnisse, für gut gefunden, solche Anordnungen in Bezug auf deine geliebte Stadt Jerusalem und das Volk Israel zu geben und durchzuführen. Und nicht nur gegen Israel, sondern gegen alle Nationen. Das wissen wir aber gleichzeitig. Haben wir hier nicht das Thema schon richtig unter die Augen genommen, der dreifache Wille Gottes.
Ja.
Aha. Diese Dinge entsprechen nur dem guten Willen Gottes. Er hat es nur für gut gefunden, für kurze Zeit solche Ordnungen einzusetzen, ohne jede Barmherzigkeit machen. Hat er für gut gefunden. Festzulegen. Aber Wohlgefallen hat er an der ganzen Sache nicht. Entspricht auf keinen Fall dem wohlgefälligen Willen Gottes. eine vollkommene Sache, dem vollkommenen Willen Gottes entsprechen diese Dinge sowieso. Absolut nicht. Aber ich sage, ich habe gelegentlich mal es für gut gefunden, einer meiner Söhne, einer meiner Burschen übers Knie zu nehmen, und dann wisst ihr schon, was wie das gemeint war. So. Habe ich für gut gefunden, aber wohlgefallen habe ich keinen Zwang gehabt, und der vollkommene Sache war es auch nicht. Verstehen wir, ja? Nur schnell. So, bitte. Dann schlagen wir noch auf. Also, das war die zweite Phase, was wir jetzt gelesen haben in Jeremia 27, 6, 8 und 11. Wir schlagen noch Jeremia 29 auf. Vers 1. Und dies sind die Worte des Briefes, welchen der Prophet Jeremia von Jerusalem an die übrig gebliebenen Ältesten der Weggeführten und an die Priester und an die Propheten und das ganze Volk sandte, welches Nebukadnezar von Jerusalem nach Babel weggeführt hatte. So. Vers 4, so spricht Jehova der Herrscher, der Gott Israels, zu allen Weggeführten. Bauet Häuser und bewohnet sie, und pflanzet Gärten und esset ihre Frucht. Nehmet Weiber und zeuget Söhne und Töchter, und nehmet Weiber für eure Söhne, und eure Töchter gebet Männern, damit sie Söhne und Töchter gebären. Und mehret euch da selbst und mindert euch nicht. Und. Was kommt jetzt? Also hier läuft ja alles noch unter Gesetz. Ne? Und suchet den Frieden der Stadt, wohin ich euch weggeführt habe, und betet für sie zu Jehova, denn in ihrem Frieden werdet ihr Frieden haben. Und wenn ihr auch jetzt dorthin geführt, ne, euch muckst gegen die Obrigkeit in dieser Stadt oder das etwas oder gar Untergrundbewegung, nicht? Gegenteil der und Nebukadnezar, was ist dann? Das Gegenteil von Friede für die Juden in Babel. Für wen heute? Sollen wir Glieder am Leib des Christus? So. Wie hieß das Lied, das wir am Anfang gesungen haben? Nein, das war die Melodie. Wir, die alles, nur der Gnade Gottes daran kommen. Für wen sollen wir nicht Fürbitte, Flehen, Gebet und Danksagung tun? Für wen nicht? Euer Lachen. Ja, ich habe gefragt, für wen nicht?
Für niemanden.
Für niemanden? Aha. Aha. Wohnen wir hier auf der Erde im Lande der Verheißung oder sind wir hier Fremdlinge? Wer herrscht heute noch auf dieser Erde und solange dieses Zeitalter währt, wen hat Gott jetzt noch eingesetzt als Chef? Wer? Wen? Die Majestät, bitte, was ich sage. Die Majestät, die unser Gott bis heute noch ehrt mit seinem eigenen Gottesnamen und dem zweithöchsten Gottestitel. Er ist der Gott, genau das griechische Wort Gott, Theos. Er ist der Gott und Fürst, und das ist der zweithöchste Titel. Christus ist der Fürst der Könige, lesen wir Offenbarung 1. Also wer steht höher, Fürst oder König? Ne? Wenn Jesus der Fürst der Könige ist. Ne? Ja. Er ist der Gott dieses bösen Zeitalters noch. Ne? Und zweitens der Fürst des ganzen Weltalls. Aber nicht mehr lange. Ne? Nicht mehr lange. Und ich denke, es wird uns nicht schwerfallen, bitte, den König Nebukadnezar als Schattenriss für diesen Fürsten erkennen zu können. Da könnten wir jetzt bis Mitternacht die entsprechenden Beweise nur so hin und legen. Dafür. Und suche den Frieden der Stadt, wohin ich euch, mit den Nebukadnezar, bitte. Was hat denn Josef zu seinen Brüdern gesagt, als er sich ihnen zu erkennen gab und sie zu Tode zusammengesackt sind? Fürchtet euch nicht, ja, ich bin Josef, den ihr verkauft habt. Aber fürchtet euch nicht, nicht ihr habt mich nach Ägypten gebracht, sondern Gott. Ihr allerdings gedachte es, böse zu machen. Dabei hat Gott sie genommen. Ne? Gott aber gedachte es, gut zu machen. Als er eure bösen Herzensentwürfe erforscht habt, erkannte und sie zur Durchführung genehmigt hat, gedachte Gott es, gut zu machen. Fürchtet euch nicht, nicht ihr habt mich nach Ägypten gebracht, sondern Gott. So. Hat Josef da die richtige Haltung gehabt? Genau hier übereinstimmend mit der Situation. Und suche den Frieden der Stadt, wohin ich euch weggeführt habe, und betet für sie zu Jehova. Denn in ihrem Frieden werdet ihr Frieden haben. So. Zu was? Nicht nur ermuntert uns Paulus, vor allen Dingen zu tun. Vor allen Dingen, ich ermahne euch, vor allen Dingen, Flehen, Gebete, Fürbitte und sogar für alle, sogar für alle, die in Hoheit sind. Da passen uns ja höchstens 5% ne? von allen, die in Hoheit sind. Und da müssen wir nochmal fragen, bist du mit den 5 auch noch einverstanden? Ja, merken wir etwas. Merken wir etwas, wir sind, jetzt sage ich mal als neutraler Schweizer, wir sind da weitgehend falsch gewickelt. Falsch gewickelt, wir frommen. Begreift ihr mich jetzt, wenn ich sage, ich begreife jetzt den Apostel Paulus, wenn er sagte, mein Zeugnis zu verkündigen, bedeutet für mich, oder kann ich nur mit großer Furcht und vielen Zittern. Hat Paulus so geschrieben?
Nein.
Jawohl. Liebe Geschwister, ich würde nicht wagen, diese Zeugnisse auszusprechen hier, wenn wir nicht als Gläubige heutzutage allen Grund hätten, jetzt unseren Weg, den Gott uns geschenkt hat in seiner Gnade, mit großer Frucht und vielen Zittern zu gehen. Ja, in Gottes Frucht, wie noch nie. Was meine ich? In Gottes Frucht, dass wir uns jetzt Ordnungen Gottes bezeugen lassen, ob sie uns frommen passen oder nicht. Ne? Das waren ja die Priester und die Propheten und der König und so weiter in Jerusalem. Ne? Und dann kommen die Militärchefs da, die Heerführer und sagen, was? Zu denen überläuft? Das ist doch Verrat, nicht? Die bringen wir noch um, bevor die abmarschieren, ne? Denn so spricht Jehova, der Herrscher, der Gott Israels, lasst euch von euren Propheten, die in eurer Mitte sind, und von euren Wahrsagern nicht täuschen. Und hört nicht auf eure Träume, die ihr euch träumen lasst. Denn sie weissagen euch falsch in meinem Namen, bitte. Ich habe sie nicht gesandt, spricht Jehova. Denn, so spricht Jehova, sobald 70 Jahre für Babel voll sind, das heißt, vorher, auf keinen Fall, werde ich mich euer annehmen und mein gutes Wort an euch erfüllen, euch an diesen Ort zurückzubringen. Und jetzt das Wunderbare. Denn ich weiß ja, die Gedanken, die ich über euch denke, an wen gerichtet? Ja, an die er da hat wegschleppen lassen, ja, und so weiter, von den Häusern, Jerusalem zerstört, Tempel zerstört. Die Gedanken, die ich über euch habe, trotzdem ich oder während ich euch den furchtbaren, schweren Gerichtsweg geführt habe und kein Entrinnen war da, nämlich Gedanken des Friedens und nicht zum Unglück, um euch Ausgang und Hoffnung zu gewähren. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir beten. Und ich werde auf euch hören. Wo ist das passiert und wann? Aha, jetzt Achtung. Noch 2 oder 3 Jahre und die 70 Jahre waren vorbei. Lesen wir in Daniel 9, da merkte ich, Daniel, in den Schriften auf die Zahl der Jahre, die Gott für Jerusalem, Babel, Gefangenschaft bestimmt hat. Und ich merkte, oh, es ist soweit. Nur noch kurze Zeit, nicht? Und was geschieht? Jetzt sinkt er nieder ins Gebet, nicht? Genau, wissen wir die Schriften. Da ist jetzt der Daniel, der Mann, der jetzt anstelle der Sprecher, er ist jetzt der Abgeordnete aller nach Babel abgeführten Juden im Auftrag Gottes, beugt sich für die Väter und für das Volk und alles, sich selbst und Gott schenkt. Kaum hat er zu beten angefangen, schickt er den Erzengel Gabriel, sofort bringt meinen vielgeliebten Daniel. Mehr als nur eine Antwort auf seine Fragen. So. Vers 13, und ihr werdet mich suchen und finden, denn ihr werdet nach mir fragen, mit eurem ganzen Herzen. Und ich werde mich von euch finden lassen, spricht Jehova. Und ich werde euch ihre Gefangenschaft wenden und euch sammeln. Aus allen Nationen und aus allen Orten, wo ich euch vertrieben habe, spricht Jehova. Und ich werde euch an den Ort zurückbringen, von wo ich euch weggeführt habe. So. Merken wir, da geht das prophetische Wort Gottes in Bezug auf Israel noch weiter als nur über die damaligen 70 Jahre hinaus. Nicht schon damals hat er sie ja gar nicht unter alle Nationen zerstreut. Ja. Aber hier lesen wir schon, nicht, dass der Geist Gottes schon alles sieht, nicht nur Babel. Nicht? So, das haben sie wieder zurück nach 70 Jahren. Eine große Zahl wenigstens, nicht? Und dann die große Zerstreuung im Jahre 70 unserer Zeitrechnung. Wieder Jerusalem zerstört, ein Tempel zerstört, tausende Juden gekreuzt und alle anderen und getötet und alle anderen und alle Nationen zerstreut. Und was gilt da? Was hatte Gott da für Gedanken in seinem Herzen? Gedanken des Friedens und nicht zum Unglück, so etwas, um euch Hoffnung und Ausgang zu gewähren. Und ich werde euch zurückführen aus allen Nationen. Und liebe Geschwister, da sind wir heute Zeugen. Und jetzt ist die große Hochspannung auf unserem ganzen Erdenrund und im ganzen Weltall. Kommen die großen Entscheidungen zwischen dem Gott und Fürsten dieses Zeitalters, Satan und seinen Engeln, und dem Engelfürsten, den Gott für Israel eingesetzt hat, Michael und seinen Engeln. Die Heere werden schon aufgestellt, also, im Unsichtbaren. Soweit. Und jetzt. Schlagen wir auf Daniel 2, Daniel 2, Vers 37. Daniel beginnt dem König den Traum zu sagen, zu deuten, da vom Stammbild. Wie beginnt Daniel die Anrede? Du, o König, du König der Könige, dem der Gott der Himmel das Königtum, die Macht und die Gewalt und die Ehre gegeben hat. Und überall, wo Menschen, Kinder, Tiere des Feldes, Vögel des Himmels wohnen, hat er sie in deine Hand gegeben und dich zum Herrscher über sie alle gesetzt. Du bist das Haupt von Gold. So, mal so weit. Angenommen, Bruder, ihr hört mal von Bruder Muhl, der sei vor einem so unheimlichen Machthaber gestellt worden und hätte dem gesagt, du Fürst der Fürsten, du König der Könige, dann wäret ihr alle überzeugt, was? Bruder Muhl ist abgefallen. Bitte. Und Daniel, damals noch unter Gesetz, unter Gesetz, oder wollte Daniel den Nebukadnezar vielleicht schmeicheln? Dann hätte er nicht gesagt, du bist das Haupt von Gold, nicht? Das über kurzem zusammenklappt, samt allen kommenden Reichen, nicht? In Staub zermantelt. Daniel 2, Vers 37, Kapitel 5, Vers 18 bis 20. Ich möchte darauf hinweisen, dass jetzt, währenddem wir die Dinge hören, zur Kenntnis nehmen, der Heilige Geist unsere Herzen erforscht und dann weiß genau, was wir jetzt denken. Und das, was wir jetzt denken, ist bei uns schon Handlung. Vorwärts, schon geschehen. Achtung. Was haben wir gesagt? 5, 18. Daniel spricht. Zu wem? Zu Belsatar, der ja die Tempelgeräte kommen lassen und dem Gott Israels Hohn gesprochen hat. Sehr fein. Deine Gaben mögen dir verbleiben und deine Geschenke gib einem anderen. Jedoch werde ich die Schrift dem König lesen und die Deutung ihm kundtun. Das wollte er ja. Du, o König, der höchste Gott, hat den Nebukadnezar, deinem Vater, das Königtum und die Größe und die Ehre und die Herrlichkeit verliehen. Und wegen der Größe, die er ihm verliehen, beten und fürchteten sich vor ihm alle Völker, Völkerschaften und Sprachen. Jetzt bitte, wen er wollte, tötete er, und wen er wollte, ließ er leben. Wen er wollte, erhob er, und wen er wollte, erniedrigte er. Als aber sein Herz sich erhob und sein Geist bis zur Vermessenheit sich verstockte, wurde er von seinem königlichen Throne gestürzt und so weiter. Und so weiter. Lesen wir, was Daniel betrifft noch. Da kommt nach dem Schreck des Gesichtes, was die Hand an die Wand geschrieben hatte, die Königin Mutter zu ihrem Sohn Belsatar. Und wir lesen im im Kapitel 5 noch von Vers 11 an, und sie spricht: Es ist ein Mann in deinem Königreich, Daniel war also unbekannt, denn zuerst, in welchem der Geist der heiligen Götter ist, und in den Tagen deines Vaters, Nebukadnezar, wurden Erleuchtung und Erleuchtung und Verstand und Weisheit gleich der Weisheit der Götter bei ihm gefunden, und der König Nebukadnezar, dein Vater, hat ihn, jetzt hören wir mal die Ehrenämter, die Nebukadnezar dem Daniel unterstellt hat, er als Chef nämlich, zum Obersten der Schriftgelehrten, der Beschwörer, der Chaldäer, das waren die Sternkundigen, der Wahrsager erhoben, dein Vater, o König, weil ein außergewöhnlicher Geist und Kenntnis und Verstand, ein Geist der Traumdeutung und der Rätselerklärung und der Knotenlösung bei ihm gefunden wurde, bei Daniel, welchem der König den Namen Belsazar gegeben hat. So werde nun Daniel gerufen, und er wird die Deutung anzeigen. Was würdet ihr sagen, wenn ich zum Obersten der Wahrsager eingesetzt würde? Oh, jetzt sich raus. Weiter. Es geht, liebe Schwester, macht euch gefasst, es geht so weiter. Daniel 8, Vers 27. Lesen wir noch Vers 25 mit, oder? Ich rede schon von Antichristen und gegen den Fürsten der Fürsten, Christus, wird er sich auflehnen, aber ohne Hand zerschmettert werden, das heißt durch Gott selbst. Vers 27. Und ich, Daniel, war dahin und war einige Tage krank. Dann stand ich auf und verrichtete die Geschäfte des Königs. Und ich war entsetzt über das Gesicht, und niemand verstand es. Ich lege jetzt Nachdruck auf ein Wort. Stand ich auf und verrichtete die Geschäfte des Königs. Wie hieß der König? Daniel 8, 9. Bitte? Da ist, Achtung, Belsazar. Und verrichtete die Geschäfte des Königs. Und zwar mit maximalem Widerwillen. Habe ich jetzt gesagt. Mit vollem Einsatz. Wie? Wie wenn er es dem König der Könige, dem der Titel wirklich gebührt, tun würde. In einer Treue, in einem Einsatz. Ja. Voller Persönlichkeit. Genügt. Esther 2, Vers 21 und 23. So hier. Esther 2, 21 bis 23. In selbigen Tagen, als Mordecai, das ist der Benjaminite, im Tore des Königs saß, das war Ahasveros. Ergrimmten Biktan und Teresh, zwei Kämmerer des Königs, von denen, welche die Schwelle hüteten und trachteten danach, Hand an den König Ahasveros zu legen. Und die Sache wurde dem Mardokai kund, und er berichtet es der Königin Esther. Und Esther sagt es dem König im Namen Mardokai. Und die Sache wurde untersucht und für wahr gefunden, und sie wurden beide an ein Holz gehängt, und es wurde vor dem König in das Buch der Zeitereignisse eingeschrieben. Mardokai, ein Benjaminiter, unter der Herrschaft des Ahasveros. Kommt ihm zu Ohren, Mordanschlag gegen den König. Durch Esther, er selber kann ja nicht hin, bringt er es dem König zur Kenntnis, und der König lässt das in seiner Chronika festhalten. Schon ist alles unterzeichnet von König Ahasveros. Alle Juden in meinem ganzen Reich aller Könige, ich bin der König der Könige, von Indien bis Äthiopien. Bitte, guck mal nach. Ahasveros. Werden an dem Tage so und so alle Juden umgebracht. Soweit ist schon. Haman, der Gegner der Juden, der den Antrag gestellt hat, hat schon den Galgen für Mardochai aufgerichtet. In der Nacht kann der König Ahasveros nicht schlafen. Unmöglich. Er lässt die Chronika der Könige von Medien und Persien kommen, ne? Schlägt was für eine Stelle auf? Dass Mardokai ihm das Leben gerettet hat. Er lässt einen der höchsten Beamten kommen oder einige, stellt die Frage, was ist dem Mardokai für ein Lohn dafür zugekommen? Kein noch nichts. Ah. Und jetzt kommt das Wunderbare. Ja. Kommt am anderen Morgen der Haman von dem König. Und der König stellt die Frage, Ahasveros. Er sage mir, was soll dem Manne von meiner Seite aus geschehen, den ich König Ahasveros ehren will. Und Haman dachte natürlich nur, er sei gemeint, nicht? Weil er ja einen Siegelring vom König hatte, um die Vollmacht, um alle Juden umzubringen. Ja, man setzte ihn auf das erste Pferd des Königs und den ersten Wagen und Herold vor ihm her und so weiter und so weiter und so weiter. Einverstanden, das machst du mir morgen mit Mardokai. Und von dem Moment an. Ne? Und dann kam, während der König rausgeht, ist dann die Königin Esther da. Nicht? Und er fleht vor der Königin Esther und der König kommt wieder rein und sagt, das fällt auch in Ordnung gerade nicht. Das will ich meiner Königin, der Esther näher. So, und dann war das beschlossen. Und also über Nacht vollständig alles umgeschaltet. Bitte, also, da ist jetzt noch zur Zeit der babylonischen Gefangenschaft ein Benjaminiter, der was tut? Untergrundbewegung gegen den König unter den Juden. Nein. Bitte. Sondern hat Mardokai für den König gebetet?
Und die Esther?
Bitte. Eine Tochter aus dem Stamme Benjamin.
Warum?
Denn in dieser Weise, wenn ihr für diese als nicht passende, als quälende Obrigkeit Fürbitte tut, für sie betet, dann werdet ihr in ihrem Frieden Frieden haben. Und dann wird sogar eine Jüdin, also genau eine Benjaminitin, Königin. Großartig.
Ja, so ist das.
Hat dieser Benjaminitin namens Mardukai Gott wohlgefällig gehandelt? Und was kam zustande? Das Gesetz der Meder und Perser ist unwiderruflich. Und nach dem Gesetz der Meder und Perser hatte Haman Siegelring unterzeichnet mit dem König unwiderruflich. An dem Tag müssen alle Juden umgebracht werden. Was passierte? Dann kam vor der Zeit, vor dem Tag ein Gesetz heraus, dass alle Gegner der Juden umgebracht werden. Bitte. Liebe Geschwister, das war einmal und so geschah es, nicht? Und was jetzt dann? Bitte. Liebe Geschwister, das war einmal und so geschah es, nicht? Und was jetzt dann kommt? Das sind das nur Sonntagsschulgeschichten, bitte. So gewaltig die Dinge sind. Das sind alle nur so real sie sind, nach der Erzählung von damals, so real sie sind, sind sie nur wieder Schattenrisse, Vorbühnendarstellungen der Dinge, die jetzt global geschehen werden. In Bezug auf Juden und Judengegner und. Jetzt sind wir bei Mardukai gelandet. Wie war denn Josef in Ägypten? Im Hause des Potiphar, 1. Mose 39, Vers 4. Also, wir haben jetzt Vorbild Daniel unter verschiedenen babylonischen Königen. Denn der Belsatar war nicht der Sohn, obwohl jetzt Sohn des Nebukadnezar, er war der Enkel, wenn nicht sogar Urenkel des Nebukadnezar. Die Söhne haben sich so rasch abgelöst. Aber die Schrift nennt ja auch den Ismael zum Beispiel einen Sohn der Wüste, nicht? Er ist nicht die Wüste, er hat den Ismael gezeugt, nicht? Aber in der Verwandtschaft sowieso. Also, wir haben Daniel gesehen, seine Haltung gegen alle babylonischen Könige. Und dann ergreifend, als Daniel in die Löwengrube muss, nicht? Kann der König, weil er missmachen kann gegen das Gesetz der Meder und Perser, auch der König, so gewaltig ist, das war das Gesetz. Die ganze Nacht wacht er, sucht noch, ist nicht noch eine Möglichkeit, dass mein treuer Daniel nicht in die Löwengrube muss. Bitte, bitte, in ihrem Frieden habt ihr Frieden. Und was sagt jetzt Paulus? Vor allen Dingen, machen wir das vor allen Dingen? Sagen wir mal prompt, nein, auch der nicht. Dabei ist das nicht ein frommer Wunsch des Apostel Paulus, sondern ein Tagesbefehl an Kriegsleute Jesu Christi. Ich will aber, dass ihr vor allen Dingen, sei es am Morgen früh oder bei einer Versammlung und so weiter, das und das und das, so, für alle, die in Hoheit, Könige und alle, die in Hoheit sind, wie fährt Paulus weiter? Verstehen Sie so, wenn ich so spreche? Ja? Oder? Geht's? Ja. Auf dass wir ein stilles und ruhiges Leben führen mögen, in aller Gottseligkeit und würdigem Ernst. Aha. Ist das nicht der gleiche Tenor? Oder die gleiche Ordnung. In ihrem Frieden werdet ihr Frieden haben. Wir können uns nur, jeder für sich, vorerst, dann zu Hause oder im Moment, beugen über unsere Nachlässigkeit. Vermag das Gebet eines Gerechten viel, wenn es ernst gemeint ist. Und ernst ist es erst dann bei uns leider gemeint, wenn es uns selber an Fleisch und Blut geht. Ja, oder unseren Nächsten. Also wir haben Daniel gesehen, haben Mardochai gesehen. Und jetzt kommt Josef. Ihr habt gemerkt, wir begnügen uns mit wenigen Schriftstellen. Ich würde nicht wagen, ein Wort hier zu bezeugen, was nicht Wort und Geist mich drängen würde, bitte. Also, wir haben gesagt, jetzt kommt Josef, 1. Mose 39, Vers 4. Sind wir ganz vorne in unserer Bibel. Und Josef fand Gnade in seinen Augen, also Potiphar, und diente ihm. Und er bestellte ihn über sein Haus, und alles, was er hatte, gab er in seine Hand. Und es geschah, seitdem er ihn über sein Haus bestellt und über alles, was er hatte, dass Jehova das Haus des Ägypters segnete, um Josef zu bilden. Ersten Mose 41, Vers 41. Und Vers 38 an. Und der Pharao sprach zu seinen Knechten: Werden wir einen finden wie diesen, einen Mann, in welchen der Geist der Götter ist? Und der Pharao sprach zu Josef: Nachdem Gott dir dies alles kundgetan hat, ist keiner so verständig und weise wie du. Du sollst über mein Haus sein, also nicht nur des Potiphar. Erstens, du sollst über mein Haus sein. Und deinem Befehle soll mein ganzes Volk sich fügen. Nur um den Thron will ich größer sein als du. Und der Pharao sprach zu Josef: Siehe, ich habe dich über das ganze Land Ägypten gesetzt. Und der Pharao nahm seinen Siegelring von seiner Hand und tat ihn an die Hand Josefs. Und er kleidete ihn in Kleider von Byssus und legte die goldene Kette um seinen Hals. Und er ließ ihn auf dem zweiten Wagen fahren, den er hatte. Und man rief vor ihm her, wie in Babel vor Mardochai dann. Und man rief vor ihm her, werfet euch nieder und so weiter. Und er setzte ihn über das ganze Land Ägypten. Und der Pharao sprach zu Josef: Ich bin der Pharao. Und ohne dich soll kein Mensch seine Hand oder seinen Fuß aufheben im ganzen Lande Ägypten. Und der Pharao gab Josef den Namen Zaphnat-Paneach, das heißt Retter der Welt. So war es auch. Gott rettete durch dieses Geschehen das ganze Haus Israel, die 70 Seelen, das ganze Ägyptenland und die ganze damalige Welt hat Gott eine Hungersnot kommen lassen. Retter der Welt. Josef gegenüber Pharao. Daniel in Babel gegenüber den Königen. Mardochai, Ahasuerus. Und jetzt Daniel. Haben wir drei Zeugen. Schlagen wir mal auf Matthäus 10, Vers 39. Können wir sagen, Herr Bruder Wohl, jetzt haben wir genug im Alten Testament. Matthäus 10, Vers 39. Da dürfen wir gleich korrigieren. Wir lesen von Vers 38. Und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Jetzt müssen wir lesen, nicht wer sein Leben findet, sondern seine Seele. Steht im griechischen Psyche. Wer seine Seele findet, wird sie verlieren, also sie festhalten will. Und wer seine Seele verliert, um meinetwillen, würde man sagen, an mich verliert, ne? Wird sie finden. Aha. Hört das in das Thema? Was heißt das? Wer seine Seele verliert, um meinetwillen, bereit ist, zu allem bereit ist, sich umbringen zu lassen. Was hat die Esther gesagt? Komme ich um, so komme ich um. Aus. So. Also, die hat ihre Seele gleich Gott zur Verfügung gestellt. Und hat sie ihre Seele gerettet? Übrigens, wer war denn der Ahasdorf? Ein Nachkomme der Esther. Oh nein, nicht der. Nein, halt mal. Ein anderer König, Nachkomme der Esther, hatte der letzte Perserkönig. Der letzte Perserkönig, ein Nachkomme der Esther. Also das nur noch nebenbei. So arbeitet unser Gott. Wer seine Seele behalten will, also wer in Jerusalem bleiben will, seine Situation, wo in dieser Welt, wo er mal ist, festhalten will, der kommt um. Und wer bereit ist, dem Worte Gottes sich zu beugen, und wenn so wieder jede fleischliche Frömmigkeit ist, angeht, das war Matthäus 10, 39. Dazu ein kurzes Wort aus Römer 8. Jetzt ist schon halb neun. Liebe Geschwister, es ist so, wer kann am Freitagabend auch nicht da sein? Also, da bitte mal Hand hoch. Das Thema wird am Freitagabend weitergeführt, und zwar dann mit noch einer Zeittafel, damit wir uns noch zeitlich orientieren können, wie, wo, was, wann. Wie, wo, was, man, wann. So. Und zwar Römer 8. Nur ein Wort. Ihr merkt, ich greife nur kurze Gottesworte heraus. Und zwar Vers 10. Römer 8. Wenn aber Christus in euch ist, bei uns der Fall durch die Gnade, so ist der Leib zwar tot, der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Ganz kurz. Sagen wir ja dazu? Mit unserem Leib kann Gott nichts mehr machen. Den hat er abgeschrieben. Wer Seele sündigt, wie fährt das Gesetz weiter? Die muss
verderben. Was heißt das? Kommt unter die Gewalt, sie kommt in den Scheol, das Totenreich. Wer hat die Gewalt des Totenreiches? Ja. Bis Golgatha. Was bis Golgatha?
Ja, bis Golgatha.
Wer?
Tod.
Bitte. Der kam in die Gewalt, das Gesetz befördert jeden, der sich gegen ein Gebot des Gesetzes vergeht, es übertritt, befördert das Gesetz in die Gewalt Satans, im Totenreich. Aha. Und zwar deshalb, weil die ihren Willen durchsetzen wollten. Und nun, bei uns gilt, der Leib zwar ist tot. Jetzt hat aber der Heilige Geist eine wunderbare Endlösung gefunden. Bestätigt dieses Wort, der Leib zwar, das ist Gläubig, ist tot. Bitte. Ja, Bruder Mohl, musst du reklamieren? Steht doch geschrieben, unser Leib sei ein Tempel des Heiligen Geistes. Unsere Leiber seien schon Glieder am Leibe des Christus. Paulus weiter, wisst ihr nicht, dass schon eure Leiber Glieder Christi sind? Jetzt sagen wir mal Halleluja bei der Gelegenheit. Endlich, nicht? Wunderbar. Und ein Tempel des Heiligen Geistes, unsere Leiber. So, und da steht, soll der Leib zwar tot? Ja, bitte. Jetzt merken wir, in Jerusalem stand ein buchstäblicher Tempel. War das ein Tempel Gottes? In Jerusalem. Natürlich. Hat Gott jenen Tempel auch zur Zerstörung bestimmt? In die Hand Nebukadnezars? Ja. Ist das jetzt ein Widerspruch? Wenn unser Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist und Gott hat den Tempel auch zur Zerstörung bestimmt, ist ein Widerspruch dahin? Haben wir denn auch die Bestätigung? Denn Jesus sagt, oder von Jesus heißt es, er aber sprach vom Tempel seines Leibes. Bitte. Aha. Liebe Geschwister, haben wir schon innerlich ja gesagt, er hat diesen Tempel des Leibes in die Hand Nebukadnezars überliefert. Um der Sünde willen, da sagt Gott, der Arthur Muhl, der alte Adam da vom Arthur Muhl, der gehört nach dem Gesetz, Gott bestätigt das Gesetz. Ne? Der gehört an Fluchholz, angenagelt, muss sterben am Fluchholz und begraben werden. Aus. So. Habe ich ja gesagt dazu? Da sage ich Halleluja dazu. Ne? Warum? Weil Gott unseren alten Menschen in seiner verborgenen Weisheit mit Christus gekreuzigt hat. Steht so geschrieben. Mit Christus am Kreuz hat sterben lassen. Ja? Und mit Christus begraben lassen. Hat Gott in seiner Barmherzigkeit und Weisheit seiner Liebe das Gesetz in Bezug auf unser Gericht, ne, dem Gesetz Recht gegeben und das die Forderung des Gesetzes erfüllt, aber in einer Weise, dass wir alles von den Schrecken gar nichts merken. Ne. Wir haben von dem Nägeleinschlagen nichts gemerkt. Ne. Wir sind da nicht gehangen, dass alle unsere es da so Gebeine sich zerteilt haben und so weiter und so weiter. Wir haben nicht den Todeskampf gekämpft und so weiter, aber mitbegraben, wir alle. So. Es gilt für uns, hier einmal aus unserem Jerusalem herauszugehen und nach dem alten Bestand, ne, wo wir uns fest in diesem gegenwärtigen Leben mit allen Schönheiten, mit allen Möglichkeiten und. Das ist das kurze Wort in Römer 8. Jetzt kommt Römer 12. Hm. Ah, jetzt, also, wir lesen nur noch einige Bibelstelle, machen es ganz kurz. Ja, zuerst Römer 12. Von Vers 1. Darf ich mal sagen, bildlich gesprochen,
Es kommt das Wort Gottes durch Jeremia an uns. Unser Jeremia ist der Apostel Paulus. Wir werden gleich merken, passt uns nicht. Beginnt gleich. Jede Seele unterwerfe sich den obrigkeitlichen Gewalten. Oh, Entschuldigung, danke. Was habe ich falsch geschrieben hier? Ja. Ah, Römer 12, Vers 1, das ist das Wort. Dass wir unsere Leiber. Wollt ihr sagen, dass wir unsere Leiber als lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer Gott zur Verfügung stellen, nicht? Also dass wir einverstanden sind, dass der Tempel des Heiligen Geistes so oder so unbarmherzig, wenn nach Gottes Bestimmung, dass wir da einverstanden sind. Sind wir gleich weit? So. Und das ist einmal, das hat den Zeiten nicht mal gefallen, was da steht, nicht? So, also, jetzt 13. Jede Seele unterwerfe sich den obrigkeitlichen Gewalten. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Und diese, welche sind, existieren, sind von Gott verordnet. Mit Ausnahme von denen, die uns nicht passen.
Nein.
Ja, bitte, wir wollen gerade mal die Dinge mit Namen nennen. Ist Nebukadnezar deshalb verschont worden? Von einem schweren Gericht? Nein. Wurde der Pharao von schwerem Gericht versorgt?
Nein.
Aha. Alles Ding hat seine Zeit. Was heißt denn Daniel? Das ist nicht von ungefähr. Dan-i-el. Was ist die Hebräer? Dan heißt Richter, I heißt mein und El heißt Gott. So wie in Hebräischen konnten. Das heißt, mein Richter ist Gott. Praktisch, wir übergeben alles Gericht wem? Unsere ganze Rechtssache, wenn ich fragen könnte, vom Scheitel bis zur Fußsohle, ne? Übergeben wir dem Gott, der da Recht richtet. Und dann sind wir alle vielgeliebte Daniel. Wer sich daher der Obrigkeit widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes. Soll nicht erwarten, dass er unter dieser Obrigkeit und gegen die er angeht, freundlich behandelt wird und in Frieden leben kann. Unheimlich ernste Worte. Die aber widerstehen, werden ein Urteil über sich bringen. Denn die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk, sondern für das böse. Bitte. Ist ein sozialistischer Werkmeister dankbar, wenn er einen Menschen hat, von dem er sagen kann, auf den kann ich mich verlassen. Und ich weiß warum. Ich weiß warum. Der macht still seine Arbeit. Der betet sogar für mich. Das sagt er auch nicht allen. Ne? Und ich tue ihm Nachsicht, soweit es möglich ist. Na ja, wie der
der Obere dem Daniel gegenüber auf die Bitte nach sich geübt hat, dann probier doch mal 10 Tage. Nur Gemüse. Und dann bitte urteile wieder.
Also.
Willst du dich aber vor der Obrigkeit nicht fürchten, so übe das Gute. Und du wirst Lob von ihr haben. Ich will, das sage nicht ich, sondern wer? Das sagt der Heilige Geist. Seine Worte doch denn. Ja. So, und jetzt, liebe Geschwister, lesen die Stelle noch, damit wir am Freitag in eine ganz neue Phase eintreten können. Ja. Damit wir dann ganz deutlich sehen, wie, wann, was, wo, wann könnt ihr an uns herankommen. Ja. Ja. Also die Dinge sind hoch spannend aktuell für uns. Auch Leben und Tod. Und das geht jetzt in Kürze. Dann schlagen wir noch auf. Ersten Timotheus 2, Vers 2.
Paulus.
Ah ja, das sind ja die Worte. Vor allen Dingen können wir weiterfahren. 1. Timotheus 2, Vers 2. Ersten Ort, wir sind doch bei Timotheus. Dann nehmen wir noch Philipper 4, Vers 22. Nein, Philipper 4, 22. Es grüßen euch alle, hat ja Paulus den Brief von Rom aus der Gefangenschaft geschrieben. Es grüßen euch alle Heiligen und besonders die aus des Cäsars Hause. Sollen wir jetzt sagen? Paulus, du musst vor den Cäsar gestellt werden. Und wie hieß der, bitte? Nero. Oh. Ist unser Gott ein Gott, der sich allerhand leisten kann, was seinen Frommen gar nicht passt? Es sei ein Israeliten oder wie. Ne? Aber liebe Geschwister, ist das für uns ein Triumph, das zur Kenntnis nehmen zu dürfen. Ne? Was wir sagen, Herr, also, jetzt machen wir mal ganz ernst. Ne? Machen wir mal ganz ernst. Aus mit meinem alten Menschen, so. Du allein, Herr, zur Füge, ja. Und ich bitte für die Obrigkeit, die mir jetzt gar nicht passt, flehe ich, flehe. Hat der Herr Jesus denn auch lieb, der mir gar nicht passt? Ist er für den auch gestorben? Die primitivsten geistlich vernünftigen Dinge, die übergehen wir. Primitivsten geistlichen Grundsätze. Dann, ja, jetzt gehen wir zu, ja, 1. Petrus 2, 13 und 17. 1. Petrus 2, 13 und 17. Unterwerfet euch aller menschlichen Einrichtung um des Herrn willen. Es sei dem Könige als Oberherrn oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt werden, zur Bestrafung der Übeltäter, aber zum Lobe derer, die Gutes tun. Paulus gleicher Meinung Petrus gleicher Meinung wie Paulus. Sogar Petrus nicht. Für der 12 Jünger Jesu, die noch eifriger waren für das Gesetz, schreibt so. Vers 15, große Begründung. Denn also ist es der Wille Gottes,
dass er durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt, als Freie und die nicht die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit nehmen, sondern als Knechte Gottes. Er weiset allen Ehre, nur welchen nicht. Bitte, liebe Geschwister, er weiset allen Ehre, da ist in unserem Herzen regt sich sofort frommes Fleisch.
Das hat den Bruder Mohl noch nie gesehen. Ne?
Na warum? Ich auch nicht. Ne? Das habe ich erst, vielleicht seit einem Jahr, die Zusammenhänge sehen dürfen. Ah. Gehört, liebe Geschwister, zur letzten Ausreise der Gemeinde heute. Bitter nötig. Bitter nötig. Liebet die Brüderschaft, fürchtet Gott, ehret den König. Scheint also beides zu gehen. Ne? Ja, indem wir den König ehren, fürchten wir Gott, weil er uns das empfiehlt, das befiehlt. Gilt für uns im Glaubensgehorsam zu vollziehen. Zuerst in den Gedanken unseres Herzens. Also war Petrus. Lukas 20, 25, wir können es kurz machen. Was steht da? Lehrer, ist es recht, dass wir dem Cäsar Steuern geben? Sie wussten, sagt er ja, ne? Dann macht er sich alle zu Feinden, der Lehrer da. Sagt er nein, dann melden sie ihn beim Pilatus oder so. Also so oder so war ihnen klar, jetzt kann man nicht ausschmeißen.
Bitte, ist unser Herr lieb.
Bringet mir eine Steuermünze. Was ist das Bild des Cäsar? Antwort. So gebt dem Cäsar, was des Cäsars ist, und Gott, was Gottes ist. Ja, ist das beides tatsächlich möglich? Ist das beides möglich? Das sagen wir, nein, entweder oder sagt wir. Und was sagt Jesus? Sowohl als auch. Aber zuerst, je mehr wir uns unter die Ordnungen Gottes beugen und jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus, der sich erhebt, und wir zerstören ganze Vernunftfestungen, in denen wir uns schon selber befestigt und geborgen haben, zerstören wir so. Fürchten unseren Gott, genau wie geschrieben steht. Und was passiert dann? Dann können wir in unheimlichen Situationen Wunder erleben, der Rettung, Herrlichkeit. So. Das ist der Weg des Lebens, das haben wir nicht. Und der Weg des Todes, lege ich euch vor. Für uns, habe ich da noch ein Wort? Das andere sage ich nur noch schnell. In Lukas 17, 33 sagt Jesus parallel zu Matthäus, wer seine Seele wieder verliert, preisgibt, denn sie hat gesündigt, muss sterben. Aus, fertig. Wer ja dazu sagt, sich drunter beugt und sich drunter stellt, der zeugt sie ins Leben. Also nicht nur der wird sie retten, sondern ins Leben zeugen bedeutet nichts Geringeres, als durch die Gnade Gottes jetzt wiedergeboren, neu gezeugt und geboren zu werden. Das ist eine Verheißung.
aber nur auf diesem Wege. Nicht? Der Weg des Lebens heißt, sich unter die unbarmherzigen Verfügungen Gottes nach dem alten Menschen bejahen, fügen. So. Alle, die ihre Seelen unter die Gewalt Nebukadnezar stellen, ne? So. Die leben. Eigenartig, die da ja sagen. Da sorgt eben Gott dann dafür. In 2. Korinther 1, Vers 9, Paulus, ihr sollt wissen, ihr lieben Korinther, dass als wir in Asien waren und solche Drangsale auferlegt worden sind, hören wir gut, solche Drangsale über Vermögen, ja, gibt es sowas, bei uns nicht, aber bei einem Apostel und seinen Mitarbeitern. Also bei solchen Menschen, die Gott mit besonderen Gnadengaben ausgerüstet hat, ausgerechnet, ne, lässt er Dinge geschehen, die gehen über Vermögen, sodass wir, Paulus und seine Kameraden, am Leben verzweifelten. So. Und das war jetzt die einzige Rettung. Ne? Im Leben verzweifelt, halt, macht doch Schluss, halt das. Ne? Einzige Rettung. Aber wir trugen ja das Zeugnis des Todes in uns selbst. Wir haben ja das Todesurteil Gottes über unseren alten Menschen nach dem Gesetz schon unterschrieben. Wenn es jetzt noch zur Ausführung kommt, dann wir haben ja selber unser Ja dazu gegeben. Aha. Jede Seele, jetzt wissen wir, was das heißt. In verzweifelten Lagen können wir, schreibt dann, sodass wir am Leben verzweifelt sind, aber dann hat uns der Geist erinnert, ja, kann jetzt passieren, was will. Wir haben ja alles unterzeichnet. Und wenn es durch die noch weitere Bedrückung geht und wir zerrissen werden nach dem Fleisch oder was immer geschieht, wir haben bedingungslos kapituliert, unterschrieben, nicht? Das ist gesagt. Das ist der Weg zum Leben. Ja. Sodass sie nicht umkamen, sondern jetzt wieder aus dieser Verzweiflung neue, vermehrte Kraft empfangen haben. Das ist 2. Korinther 1, Vers 9. So, für heute genug. Sonderbar, ich lege euch vor den Weg des Lebens und den Weg zum Tode. Und ich denke, wir sind jetzt überrascht. Ja. Ich kann herzlich persönlich mitempfinden, weil wir ja nicht anders gehen, als Gott mir diesen Zusammenhang zeigte. Real mit Jerusalem, mit Israel, mit Juda. Eines nach dem anderen. Neues Testament, da geht es um geistliche Dinge in Bezug auf unseren alten Menschen. Der Leib zwar ist tot, obwohl ein Tempel des Heiligen Geistes abgebrochen, alles ist nichts wert. Eine unserer Töchter, die mittlere, die wird da, glückliche Pfarrfrau mit 5 Kindern im Kanton Basel-Land, können sich ein Einfamilienhäuschen bauen, ist mitten im Bau. Unser Schwiegersohn fühlt sich nicht wohl, geht zum Hausarzt.
Er verschreibt ein Rheumamittel. Dabei hat es ihm hier so wehgetan. Er kommt nach Hause, 46 Jahre alt. Und unsere Tochter muss zusehen, wie der in einer Viertelstunde unter wahnsinnigen Schmerzen stirbt. Witwe, ein Familienhaus im Bau, die Kinder so, und jetzt. Seht, ich habe mich ja schon ein paar Mal vorgestellt, Vater von sieben eigenen Kindern, so Schwiegerkindern, 25 Enkel, 6 oder 7 Urenkel oder 8 jetzt. So. Und ich weiß um das, was jetzt kommt. Ne? Und jetzt. Ja sagen. Und dann gilt was? Dann gilt. Glaube du an den Herrn Jesus. Was geschieht dann? Dann wirst du, und ich sage gerade, und meine 50 köpfende Sitzschaft gerettet werden. Wie, wann, wo, da weiß ich nur eins. Wenn Gott etliche in schwerste Drangsale kommen lässt, dann ist die jeweilige Rettung und so wunderbar. Für jeden Einzelnen. Das weiß ich. Das Gleiche, mit den gleichen Worten wird der römische Hauptmann Cornelius in Caesarea begrüßt vom widerwillig kommenden Petrus. Petrus betritt widerwillig das Haus. Er wusste, dass die anderen Elf in Jerusalem, die sagen, Petrus, du, das gibt's doch nicht, das ist gut. Petrus grüßt ihn, oder Cornelius empfängt ihn, sagt, meine ganze Sippschaft, alle meine Knechte, meine Kriegsknechte sind versammelt und warten jetzt deine Worte. Erstes Wort des Petrus, glaube du, römischer Hauptmann, bitte Militärmann, ne? Er hat ja einen Kriegsknecht, einen frommen Kriegsknecht, gesandt den Petrus zu holen. Da gibt es ja doch fromme Kriegsknechte. Passt uns auch schon wieder nicht. So. Hat Johannes der Täufer deutlich geredet? Ihr Otternbrot und Schlangengewimmel, gezücht, wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Hat er deutlich geredet? Ja. Da kommen auch die Kriegsknechte und fragen, ja, was sollen wir tun? Und jetzt hätten wir fromme gesagt, was? Säbel sofort abschnallen und irgendein schönes, einen wohltätigen Beruf. Vergewaltigt niemand und begnügt euch mit eurem Solde. Was heißt das? Was heißt das? Bleibet in dem Beruf, in dem ihr berufen worden seid, wenn du schon. So. Passt das um? Nicht ganz. Ne? Der Mann, der deutlich reden konnte, gell? Und kein Blatt vor den Mund genommen hat, Johannes der Täufer. So. Cornelius, glaube du und deine ganze Sippschaft an den Herrn Jesus, so wirst du deine ganze Sippschaft gerettet werden. Und das war damals schon an dem Tage der Fall. Auf alle zum Schrecken des Petrus, währenddem er begann, Jesus zu verkündigen, fiel ohne Auflegung der Hände, fiel der Heilige Geist auf sie. Alle. Und das hat in Jerusalem damals wieder nicht gepasst. Also es gab auch damals ganz fromme, denen die Dinge, die Gott verfügt hat, auch nicht gepasst haben.
Wenn wir von Pharisäern heute hören, dann denken wir an die vor 2000 Jahren. Und womit du den anderen beschuldigst, klagst du dich selber an, steht geschrieben, aber in dem Moment vergessen. Also jetzt habe ich, als Schweizer, jetzt habe ich geschumpfen genug. Mit. Machen wir wieder Frieden miteinander. Ja. So. Dann. Oh, oh. Halb neun haben wir gesagt, und jetzt ist zehn. Neun Uhr zehn. Ja. Stimmt.
Nein, 10 Minuten nach neun.
Ja, habe ich gesagt, ja. Aber wir wollten um halb neun. Nein, um 9 Uhr.
Nein, um 9 Uhr ist 10 Minuten über.
Ah, oh, dann kann ich besser schlafen. Dann darfst du noch mit uns, gell?
Och, wir haben doch Pulse. Wir haben doch Pulse genug.
Also du sagst, wer noch danken soll, gell? Du sagst jetzt, wer noch danken soll.
Andreas, wie ist hier? Ich weiß nicht, wie ist hier.